Herzlich willkommen bei einer Sonderfolge meines Bildungspodcasts aus Anlass der letzte Woche im Parlament beschlossenen Sommerschulpflicht. Mein Name ist Mario Rieder und ich möchte in dieser Folge vermitteln, warum diese Maßnahme weder evidenzbasiert noch pädagogisch sinnvoll ist, sondern stigmatisierend und diskriminierend wirkt. Warum wir uns bei der Konzipierung der Summer City Camps in Wien damals bewusst gegen solche Maßnahmen entschieden haben und stattdessen dort ein Modell der integrativen Sprachförderung für alle entwickelt und implementiert haben. Und warum der sogenannte MIKT-Test und damit der Status als außerordentliche Schülerinnen herzlich wenig über die tatsächlichen sprachlichen Kompetenzen von Kindern aussagt. Freiräume. Bildung, die ermöglicht und beteiligt. Vor kurzem wurde im österreichischen Parlament durch entsprechende Änderungen der Schulgesetze die Verpflichtung zum Besuch der Sommerschule für Kinder und Jugendliche mit, wie es heißt, schlechten oder nicht ausreichenden Deutschkenntnissen beschlossen. Die Verpflichtung betrifft formal außerordentliche Schülerinnen und Ziel sei es laut Bildungsministerium, die Zahl der außerordentlichen Schülerinnen massiv zu reduzieren. Und damit sind wir schon beim ersten grundlegenden Denkfehler bzw. der fehlenden Evidenzbasis dieser Entscheidung und der Kommunikation darüber. Denn der Status als außerordentliche Schülerinnen und der davon abgeleitete Besuch von Deutschförderklassen hat nur einen sehr bedingten Zusammenhang mit den tatsächlichen Deutschkompetenzen von Schülerinnen, etwa mit deren Fähigkeit, dem Unterricht zu folgen und ausreichend zu kommunizieren. Auch wenn in der politischen Kommunikation ebenso wie in Medien das laufend unhinterfragt, pauschal so gleichgesetzt und vermittelt wird. Denn dieser Status ergibt sich aus dem problematischen und vielfach kritisierten sogenannten MIKT-Test. Dieser Test mit vielen eklatanten Verfahrensmängeln und ohne ausreichende wissenschaftliche Grundlage erhebt, wenn überhaupt etwas, allenfalls grammatikalische Korrektheit, aber nicht die tatsächlichen kommunikativen Kompetenzen von Schülerinnen. So zog unter anderem auch der österreichische Fachverband für Deutsch als Fremdsprache und Zweitsprache, der ÖDAF, das klare negative Resümee, dass dieser Test nicht im geringsten zu einer realistischen Einschätzung der Deutschkenntnisse der Kinder beitrage, beziehungsweise zu einer Einschätzung darüber, ob sie fähig sind, dem Regelunterricht zu folgen. Festgehalten kann jedenfalls werden, dass wir überhaupt keine aussagekräftigen Datengrundlagen haben, wie die tatsächlichen sprachlich-kommunikativen Fertigkeiten von außerordentlichen Schülerinnen sind und ob sie nun imstande sind oder nicht, dem Unterricht in deutschsprachlich zu folgen, was auch immer darunter verstanden werden kann. Und festgehalten werden kann auch, dass Schülerinnen mit anderen Erstsprachen ohne ausreichende Evidenz, nämlich aufgrund eines mangelhaften und nicht aussagekräftigen Tests, in diesen Status außerordentliche Schülerinnen abgeschoben werden. Und nun auch noch auf dieser nicht aussagekräftigen Grundlage verpflichtet werden, die Sommerschule zu besuchen, mit der Androhung von Konsequenzen bei Nichtbesuch. Den Applaus der Boulevardmedien hat diese Bildungspolitik jedenfalls. Regierung knallhart. Wer kein Deutsch kann, kriegt Sommerferien gekürzt. Schluss mit dem Ferienfaulenzen. Wer nicht Deutsch kann, muss büffeln. Deutsch zu schlecht. So viele müssen in die Sommerschule. So und ähnlich lauteten die Schlagzeilen etlicher Boulevardmedien nach dem Beschluss zur Sommerschulpflicht. so nach dem Motto, endlich wird diesen faulen und unfähigen Migrantenkindern gezeigt, wo es lang geht. Den Applaus der Fachwelt erhält diese Bildungspolitik für eine solche Maßnahme wohl eher nicht. Im Gegenteil. Diese Medienschlagzeilen machen eigentlich nur offensichtlich, was die tatsächliche Wirkung dieser Sommerschulpflicht ist, auch wenn dies seitens der Bildungspolitik mit scheinbar wohlwollenden, paternalistischen Worten gut geredet wird. Die Wirkung ist nämlich vorrangig leider Beschämung, Stigmatisierung, Ausgrenzung und Diskriminierung bestimmter Gruppen von Schülerinnen. Ob nun bewusst intendiert oder einfach nur fahrlässig in Kauf genommen. Und so stellt auch die gemeinsame Stellungnahme des Österreichischen Verbandes für Deutsch als Fremdsprache und Zweitsprache und des Netzwerks Sprachenrechte zu dieser Gesetzesänderung klar, die Verpflichtung zur Teilnahme an der Sommerschule von Schülerinnen in Deutschförderklassen oder mit außerordentlichem Status ist kritisch zu betrachten. Sie fördert Stigmatisierung und berücksichtigt individuell familiäre Rahmenbedingungen genauso wenig wie motivationale Aspekte und Fragen des Selbstwertgefühls und der Selbstbestimmung. Und es geht erfahrungsgemäß auch anders. Genau um eine solche Ausgrenzung und Stigmatisierung zu vermeiden, hatten wir uns damals 2018 bei der Konzipierung der Summer City Camps in der Stadt Wien bewusst gegen segregierende Deutschfördergruppen, zumindest für Volksschulkinder, und gegen jegliche Verpflichtung entschieden. Um nicht den Fehler der damals schon bestehenden segregierten Deutschfördergruppen nicht noch auch in den Sommer hinein zu verlängern und zu perpetuieren. Nachdem ich federführend in die damalige Projekt- und Konzeptentwicklung der Summer City Camps involviert war, kann ich mich noch gut an diese Überlegungen und Entscheidungen erinnern. Wir haben dann stattdessen ein spannendes Modell der integrierten Sprachförderung für alle Kinder in den Camps entwickelt, das sogenannte fliegende Klassenzimmer, bei dem spezielle Deutschförderkräfte in die Standorte kamen und dort eingebaut in die gesamten Tagesabläufe die Kinder sprachlich förderten. Damit es eben nicht dazu kommt, dass die einen sozusagen die Armutsgirlen sind, die Deutsch büffeln müssen, während die anderen glücklichen, spannende und pädagogisch wertvolle Abenteuer in den Camps erleben konnten. Und das bringt mich auch auf einen weiteren grundsätzlichen Punkt. Warum sollen es eigentlich die Kinder und deren Familien mit einem selektiven Eingriff in deren Selbstbestimmtheit büßen, wenn wir es nicht schaffen, sie in unseren Bildungssystemen ausreichend und sinnvoll sprachlich und inhaltlich zu fördern? Und ich stelle die offensichtlich ketzerische Frage, warum schaffen wir es nicht, den Unterricht in Schulen so zu gestalten, dass alle Kinder diesem folgen können, ungeachtet des jeweiligen Entwicklungsstands ihrer Deutschkenntnisse, ungeachtet ihrer Erstsprachen und jedenfalls auch unter Berücksichtigung und produktiver Einbeziehung ihrer mitgebrachten jeweiligen Mehrsprachigkeit? Ketzerisch, weil die Signale aus der aktuellen Bildungspolitik in Österreich ganz andere sind. Da wird ebenso wie in den öffentlichen Debatten in einer fast fetischierenden Fixierung auf Deutsch laufend Sprache mit Deutsch gleichgesetzt. Wer nicht Deutsch kann, wird auf diesem Weg vermittelt, ist offensichtlich sprachlos und unfähig, ungeachtet der sonstigen sprachlichen Kompetenzen. Wenn wir wirklich Bildungsgerechtigkeit anstreben, müssen wir, so der Sprachlernforscher Hans-Jürgen Krumm, dafür Sorge tragen, dass Kindergarten und Schule das, was die Lernenden sprachlich mitbringen, als auch ihre Spracherfahrungen und Sprachkontakte, eventuell schon gelernte Sprachen, eine oder mehrere Familiensprachen, dass diese Bildungseinrichtungen das wertschätzen und einbeziehen. Also nicht Kinder mit dem Verdikt, du kannst kein oder nicht genug Deutsch, von vornherein abgewertet und ausgegrenzt werden. Und Hans-Jürgen Krumm verweist darauf, dass in einer monolingualen, ausschließlich auf Deutsch orientierten Schule anderssprachige Kinder, selbst wenn sie mit noch so viel Aufwand Deutsch lernen, nachweislich über ihre gesamte Schullaufbahn immer benachteiligt werden gegenüber jenen Schülerinnen, für die Deutsch immer schon die einzige Sprache war, womit eine institutionelle Diskriminierung von mehrsprachigen Schülerinnen mit Migrationsbiografien durch eine monolinguale Schule vorliegt. Es wäre daher höchst an der Zeit, statt segregierender und diskriminierender Maßnahmen, endlich auch in Österreich ein bildungspolitisches Konzept für eine mehrsprachige Schule umzusetzen und Maßnahmen zu dessen Umsetzung voranzutreiben. Grundlagen dafür gibt es bereits, so Hans-Jürgen Krumm, in den schulischen Lehrplänen, die zum Beispiel in ihren allgemeinen Bestimmungen unter anderem explizit darauf hinweisen, dass der Unterricht die von den Lernenden mitgebrachten Sprachen aufgreifen und für das weitere Lernen nutzen soll. Und ganz speziell im Curriculum Mehrsprachigkeit, das von Hans-Jürgen Krumm und Hans Reich im Auftrag des Bildungsministeriums Anfang der 2010er Jahre entwickelt wurde und auf dessen Basis vom österreichischen Sprachenkompetenzzentrum ein Modul ausgearbeitet wurde, das angehende Lehrerinnen für die Arbeit mit diesem Curriculum ausbilden soll. Es ist mir unverständlich, warum dieses wichtige Curriculum Mehrsprachigkeit und diese Ausbildung heute, mehr als 10 Jahre später, immer noch nicht systematisch und flächendeckend implementiert ist. Aber vielleicht kann man das ja jemand logisch erklären. Ein Aspekt noch, auf den ich in aller Kürze abschließend noch hinweisen möchte. Die gemeinsame Stellungnahme von ÖDAF und Netzwerk Sprachenrechte weist auch noch auf eine weitere problematische Auswirkung in der konkreten Umsetzung der Regelung zur verpflichtenden Sommerschule hin. Nämlich darauf, dass die vorgesehene Information an die Erziehungsberechtigten über eine behördlich erfolgte Anmeldung zur Sommerschule durch die Schulleitung ein äußerst hierarchisches Verhältnis zwischen Schulleitung einerseits sowie Schülerinnen und ihren Eltern andererseits fördert. Die Wichtigkeit einer gleichberechtigten Kooperation von Schule mit den Eltern werde dabei gänzlich negiert. Das bedeutet, dass diese Vorgangsweise genau diametral dem entgegensteht, was Bildungsexperten wie etwa Aladin Elmafalani oder Mark Terkesidis fordern. Nämlich eine Demokratisierung von Schule und mehr kollaboratives Handeln zwischen Schule, Eltern und Schülerinnen. Mark Terkesidis weist darauf hin, wie wichtig es ist, bestehende Barrieren zwischen Schulen und den Familien der Kinder und Jugendlichen kollaborativ aufzulösen. Und er verweist auch darauf, dass das für Schule bedeutet, Autorität abzugeben und auch den damit zusammenhängenden Kontrollverlust zulassen zu können. Und Aladin Elmafalani stellt fest, politische Bildung sei zwar in den Lehrplänen verankert, aber die Schule selbst sei kaum demokratisch, sodass Kinder in ihren Familien de facto meist mehr Mitspracherechte hätten als in einer durchschnittlichen Schule. Und er verweist darauf, dass Schülerinnen viel besser auf politische Kontroversen vorbereitet wären und damit für unsere Demokratie gestärkt würden, wenn sie in der Schule mehr Möglichkeiten zur Mitbestimmung und Mitgestaltung hätten. Schule müsse daher, so Elmar Farlani, als demokratischer Raum gesehen und gestaltet werden. Denn die Zukunft der Demokratie entscheidet, meint er, sich in der Schule. Dort lernen Kinder nicht nur lesen, schreiben und rechnen, sondern vor allem auch, ob sie der Gesellschaft vertrauen können. Das bildet damit auch eine großartige passende Brücke zu meiner nächsten Podcast-Folge, in der es, wie angekündigt, um Oskar Negt, sein Verständnis von emanzipatorischer Bildung und die Umsetzung dieses Konzepts in der Glocksee-Schule geht. Denn, so Oskar Negt, Demokratie sei die einzige Gesellschaftsform, die gelernt werden müsse, und Schule sei die Kinderstube der Demokratie. Mehr darüber dann in der nächsten Folge in 2 Wochen. Für heute daher nur mehr, wie immer, One More Thing, der Buchtipp zur heutigen Folge. Es ist das Buch Mehrsprachigkeit der Sprachwissenschaftlerin Brigitta Busch. Ein Buch, das eigentlich Pflichtlektüre für alle sein sollte, die bildungspolitisch beim Thema Sprachförderung und Deutschlernen herumfuhrwerken. Infos zu diesem Buch und zu allem anderen wie immer in den Shownotes. Danke, dass ihr heute wieder dabei wart und bis bald.